Rettet die Bienen. Vor 5 Jahren wurde das Volksbegehren zum Erhalt der Artenvielfalt vom Landtag angenommen. Eine Zwischenbilanz. Risikoberuf Landwirt. In der Land- und Forstwirtschaft steigt die Zahl der Hautkrebserkrankten. Und hier kocht der Bauer. Landwirtschaft und Restaurant. Geht das? Das sind unsere Themen bei Aus Landwirtschaft und Umwelt in den nächsten gut 20 Minuten mit Eva Lell. Schön, dass Sie dabei sind. Zunächst zu einem Aufreger, dem Wolf. Weidehalter fürchten um ihre Schafe, Ziegen und Kühe, Tierschützer um den Wolf. Die Staatsregierung hat im vergangenen Jahr eine sogenannte Wolfsverordnung erlassen. Mit dem Ziel, dass Wölfe, vor allem im Alpenraum, schneller abgeschossen werden können. Angewendet wurde sie bisher nicht und wird sie auch nicht mehr, denn in dieser Woche hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof geurteilt, diese Verordnung ist unwirksam. Lorenz Storch aus unserer Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Was bedeutet das?
Naja, zunächst mal ist es eine Klatsche für die Staatsregierung und zwar eine mit Ansage, denn Bund Naturschutz und Co., die haben das im vergangenen Jahr gleich gesagt, dass diese Wolfsverordnung mit heißer Nadel gestrickt ist, nur damit die Politiker der Staatsregierung beim Almauftrieb etwas Populäres zum Herzeigen haben. Söder und Aiwanger haben damals ja große Veranstaltungen mit Almbauern vor Alpenkulisse gemacht. Aber der Bund Naturschutz hat damals gleich Klage eingereicht, gesagt, dass das vor Gericht keinen Bestand haben würde und genau so ist es jetzt auch gekommen.
Aber bedeutet das nicht auch, dass die Almbauern und ihre Tiere, zum Beispiel Schafherden, jetzt schutzlos dastehen?
Naja, also was man festhalten kann ist, es gab in der ganzen Zeit seit vergangenem Jahr im Alpenraum keinen einzigen Riss von Nutztieren durch Wölfe, auch keinen Abschussantrag aufgrund dieser Wolfsverordnung und deshalb auch keinen abgeschossenen Wolf, was einen ja vielleicht schon mal beruhigen kann. Und man muss in diesem Lichte auch das Argument von damals, dass es die Verordnung unbedingt ganz schnell braucht, bevor die ersten Tiere auf die Alm getrieben werden, ein wenig bezweifeln. Und das hat das Gericht ja jetzt auch gemacht. Ganz unabhängig davon hat der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber aber auch direkt nach dem Urteil verkündet, dass er jetzt schnell eine neue bayerische Wolfsverordnung erlassen wird und zwar im Prinzip mit dem gleichen Inhalt wie vorher.
Das ist ja erstaunlich, wo die Staatsregierung ja gerade erst vor Gericht verloren hat. Wird sie mit der neuen Verordnung durchkommen?
Naja, einerseits erscheint es durchaus möglich, denn das Gericht hat erstmal nur einen formalen Grund angeführt, warum die Verordnung ungültig ist, weil damals die Naturschutzverbände vorher nicht angehört worden und das kann man ja durchaus nachholen. Andererseits ist aber in der Verhandlung vor Gericht diese Woche ziemlich deutlich geworden, dass das juristisch vermintes Terrain ist, dass der EU-Schutz für Wölfe sehr streng ist und die Hürden für einen Abschuss sehr hoch. Man wird sehen, ob davon dann auch noch was in der ausführlichen Urteilsbegründung steht. Da kann es dann durchaus sein, dass man sich auch später dann vor Gericht wieder sieht.
Vielen Dank, Lorenz Storch. 5 Jahre ist es jetzt her, da hieß es, rettet die Bienen. Ein Volksbegehren, für das 1,7 Millionen Menschen in Bayern stimmten. Ziel? Mehr Artenvielfalt im Freistaat. Es war das erfolgreichste Volksbegehren in der bayerischen Geschichte. Das Volksbegehren wurde vom Landtag angenommen und sogar von der Staatsregierung um ein Gesetz ergänzt mit weiteren Maßnahmen. In dieser Woche haben die Initiatoren des Volksbegehrens und die zuständigen Minister im Landtag Bilanz gezogen. Jan Turczynski war dabei.
Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern ist zufrieden.
Ich würde von 85-90% wirklich umgesetzter Maßnahmen sprechen. Und wir werden natürlich dranbleiben, um die Ziele, die noch bestehen, wirklich zu erfüllen.
Der grüne Landtagsvizepräsident Ludwig Hartmann klingt da etwas zurückhaltender.
Wenn man sich die Zahlen gerade angeschaut hat, die Indikatoren, die wir erheben, muss man eigentlich sehr nüchtern feststellen, dass gerade mal nur knapp ein Drittel der Maßnahmen gut umgesetzt ist.
Die Betonung liegt hier auf gut umgesetzt, denn das zeigt die wissenschaftliche Begleitung, das Monitoring. Es ist einiges passiert in Sachen Artenvielfalt, doch bei vielen Maßnahmen ist noch Nachholbedarf. Es fehlen aussagekräftige Daten oder die Maßnahmen sind schlicht nicht kontrollierbar. Ein gutes Beispiel, wo Bayern im Plan liegt, sind die Streuobstwiesen. Allein im vergangenen Jahr wurden 30.000 neue Streuobstbäume gepflanzt. Das Ziel, 1 Million neue Bäume bis 2035, wird erreicht. Das ist wissenschaftlich belegt. Die Streuobstwiesen sind ein Indikator von 32, die von Forschern der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen festgelegt wurden. Sie messen jährlich, wie es bei der Artenvielfalt vorangeht. Professor Roman Lenz leitet das Monitoring und hat noch ein anderes gutes Beispiel dabei, die Naturwälder.
Die 10% Naturwaldflächen im Staatswald, da wurde ja letztes Jahr schon das Ziel erreicht von 10%. Es sind da natürlich Flächen drin, die eigentlich nicht unbedingt als Wald definiert werden können, weil sie kleiner als 100 Hektar sind. Es sind die Latschenwälder drin, die eigentlich nie als Wald bewirtschaftet wurden. Aber die Prozentzahl, und das ist das, was natürlich der Zielwert ist, die ist erreicht.
10% der Staatswälder sind inzwischen also nutzungsfreie Wälder. Das ist gut für die Artenvielfalt. Es gibt allerdings auch diverse Schwachstellen im Maßnahmenpaket, etwa der Einsatz von Pestiziden. Der soll bis 2028 halbiert werden. Im Jahr 2022 wurden nach Angaben des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums 19% weniger eingesetzt. Allerdings ist hier nicht die reine Menge ausschlaggebend, sagen Experten, sondern auch die Frage, wie toxisch, also giftig sind solche Mittel. Und dann hat Agrarbiologe Lenz noch ein Negativbeispiel parat, die ökologische Landwirtschaft.
Ökologischer Landbau, da haben wir das Problem, dass hier die Ziele so nicht erreicht werden können. Sie sehen da 13%, aber eigentlich wollen wir bis 2025 20% haben. Also hier klar, das Ziel wird so nicht erreichbar sein.
Verzwickt ist es auch beim Biotopverbund, also dem anvisierten Netz von Lebensräumen, das sich über ganz Bayern spannen soll. Da wurde zwar der Zielwert von 10% erreicht, allerdings zählen dazu auch Flächen, von denen zumindest die Wissenschaft sagt, die Qualität ist fragwürdig. Welche Wirkung dadurch erzielt wird, lässt sich also noch nicht sagen. Insgesamt gilt, es ist noch richtig viel zu tun beim Artenschutz. Norbert Schäffer, der Vorsitzende des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz, verglich das Volksbegehren mit einer Bergtour.
Zunächst mal waren nicht alle wirklich davon überzeugt, dass wir auf diese Bergtour gehen müssen. Da haben wir uns auf den Weg gemacht und sind jetzt, sagen wir einfach mal, am Watzmann, ja, im Watzmannhaus angekommen. Wir haben uns ein paar Blasen gelaufen, aber wir sind am Watzmannhaus und sind eigentlich gut ausgerüstet. Da kann man zunächst mal stolz drauf sein.
Aber ein schwieriges Stück des Wegs liege noch vor uns, so Schäffer. Jetzt heißt es also, um im Bild zu bleiben, Bergschuhe raus und weitersteigen.
Schon viel geschafft oder noch viel zu tun nach 5 Jahren Volksbegehren für mehr Artenvielfalt? Dazu ein Kommentar von Simon Plentinger.
Seit 5 Jahren tut Bayern etwas nicht nur für Bienen, sondern für den Erhalt von Lebensräumen, für Tiere und Pflanzen und damit für den Erhalt von unseren Lebensgrundlagen. Wir können es sogar sehen. Blühstreifen, Hecken, Streuobstbäume und es tut nicht mal weh. Auch wenn die Initiatoren nach 5 Jahren eine gemischte Bilanz ziehen, ist das Projekt Volksbegehren Plus und alles, was daraus gewachsen ist, eine Erfolgsgeschichte. Dass die Grünen, die ÖDP, LBV und die Gregor-Louis-Oder-Umwelt-Stiftung, die das Volksbegehren ursprünglich angeschoben haben, jetzt den Finger in die Wunde legen, liegt in der Natur der Sache. Es ist sogar explizit ihre Aufgabe, darauf hinzuweisen, wo die Ziele noch nicht eingehalten werden. Natürlich gibt es noch viel zu tun, um das Artensterben in Bayern zu stoppen. Doch allein die Tatsache, dass das Projekt so eng wissenschaftlich und politisch begleitet wird, ist schon ein Erfolg. Das sorgt nämlich dafür, dass die Ziele nicht in Vergessenheit geraten und die Umsetzung weiter vorangetrieben wird. Ja, in einigen Punkten, wie beim Biotopverbund oder beim Ausbau des Ökolandbaus, ist der Freistaat noch nicht so auf Kurs, wie es wünschenswert wäre. Es handelt sich aber auch um die schwierigsten Nüsse, die noch geknackt werden müssen. Der LBV-Vorsitzende Norbert Schäffer sagt völlig zu Recht, dass Jahrzehnte der Zerstörung der Natur nicht in 5 Jahren zurückgedreht werden können. Das Ziel, den Artenschwund zu stoppen, ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf. Was zählt, ist die eingeschlagene Richtung und nicht davon abzuweichen. Und das tut die Staatsregierung auch nicht. Der von ihr so betitelte Gesellschaftsvertrag hat zwar noch nicht erreicht, dass in allen Köpfen angekommen ist, wie wichtig der Erhalt der Artenvielfalt für unseren Wohlstand, unsere Ernährung und Gesundheit ist. Aber es ist schon in vielen Köpfen angekommen. In der Folge verändert sich unsere Landschaft bereits mit Blühflächen, Gewässerrandstreifen und mehr Raum für die Natur. Und das in Zeiten, in denen Natur- und Artenschutz politisch immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. In denen auf EU-Ebene wichtige Vorhaben wie Pestizidreduktion und Agrarumweltauflagen gekippt werden. Und mit neuen Mehrheiten bereits errungene Erfolge in Gefahr sind. Und trotzdem hält Bayern am eingeschlagenen und ambitionierten Weg fest. Im Sinne des Artenschutzes ist das allein heute schon sehr viel wert.
Ein Kommentar von Simon Plentinger war das. Im Zentrum der Kritik von Wissenschaft und Naturschutz steht beim Thema Artenvielfalt oft die Landwirtschaft. Doch auch Städte, Gemeinden und Landkreise können etwas tun. Um das zu fördern, hat die Staatsregierung den Blühpakt Bayern geschlossen und auch die Landschaftspflegeverbände arbeiten an der Umwandlung von Flächen in artenreiche Lebensräume, auch in Städten und Gemeinden, wo sich viele Flächen dafür anbieten. Was ist auf kommunaler Ebene geschehen? Wie viele Flächen wurden umgestaltet? Und wie viel ist noch zu tun? Antworten auf diese Fragen von Michael Krah.
Wer in diesen Tagen auf das Grün achtet, das entlang von Straßen und auf anderen Flächen in Städten und Gemeinden wächst, der sieht zweierlei. Mal ist die Grünfläche akkurat gestutzt und getrimmt, mal sieht man eine hochwachsende Wiese mit Wildblumen, mehr oder weniger artenreich. Mit einem Blühpakt Bayern wollte die Staatsregierung vor 5 Jahren die Kommunen unterstützen bei der Schaffung von Lebensraum für Insekten. Bis heute, heißt es im Umweltministerium, hätten dazu 200 Gemeinden bewegt werden können, von rund 2000 bayernweit. Verlässliche Zahlen zu bekommen ist jedoch nicht einfach. Das Umweltministerium spricht von 57 Hektar, die bayernweit in den Kommunen geschaffen werden konnten. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege nennt die Zahl von 500 Hektar, die ergänzend im Rahmen der Initiative Natürlich Bayern entstanden seien. Es habe sich in der Tat einiges bewegt, heißt es bei den großen Naturschutzverbänden, auch wenn es schwierig sei, das Erreichte in Zahlen zu fassen, so Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz.
Wenn wir es tatsächlich quantifizieren wollen, dann haben wir natürlich bei weitem noch nicht mal die Hälfte, so wie es eigentlich sein könnte, deutlich weniger noch. Es ist da noch viel Luft nach oben.
Ganz ähnlich sieht das Dagmar Nietzsche vom Deutschen Verband für Landschaftspflege.
Es gibt tatsächlich immer mehr Flächen, die in dieser Art gepflegt werden, aber es ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Also es gibt auch viele Flächen, wo meiner Meinung nach das passieren könnte und es noch nicht getan wird.
Auch wenn die Grünflächen in den Städten und Gemeinden weitaus kleiner seien als die in der Landwirtschaft, seien sie doch sehr wichtig in ihrer öffentlichen Wirkung, so der LBV-Vorsitzende Schäffer.
Da ist zum einen kein wirtschaftlicher Druck drauf und zum anderen sind das die Flächen, die die Bürgerinnen und Bürger jeden Tag sehen. Und jetzt ersetzt ein Straßenrand, ein blühender Straßenrand sicherlich keinen Nationalpark. Das ist überhaupt keine Frage, unabhängig von der Fläche. Ja, das ist einfach so. Aber wir prägen damit Standards. Die Leute gewöhnen sich und wertschätzen dann auch blühende Flächen und eben nicht dieses runtergehobelte, gemulchte Einheitsgrün. Und ich glaube, dass sich da ein bisschen was in den Köpfen dann verändert.
Norbert Schäffer ist zuversichtlich. In 5 oder 10 Jahren, meint er, sehen die Straßenränder in Bayern sicher anders aus als heute. Wichtig bei der Umwandlung von Grünflächen, heißt es bei den Naturschutzverbänden, sei die Auswahl des Saatgutes. Nur regionales Saatgut sei an das Klima und an die Bedürfnisse der Insekten angepasst und sorge dafür, dass die Pflanzen genau dann blühten, wenn die Tiere sie bräuchten.
Soweit diese Zwischenbilanz zum Artenschutzvolksbegehren. Vom Zustand der Natur nun zum Gesundheitszustand von Menschen, die sich berufsbedingt viel in der Natur oder aber generell im Freien aufhalten. Denn solche Menschen sind besonders gefährdet, Hautkrebs zu bekommen. In Deutschland erkranken jedes Jahr mehr als 200.000 Menschen an einer Form des weißen Hautkrebses. Diese Krebsart gilt als sehr gut heilbar. Zu beobachten ist aber ein starker Anstieg. 2 Berufsgruppen sind dabei besonders häufig betroffen. Das Baugewerbe und die sogenannten grünen Berufe, also zum Beispiel Land- und Forstwirtschaft oder auch Winzer. Julia Kuhles berichtet.
Ein Julitag im Weinberg bei Würzburg. Wolkenloser Himmel, die Sonne sticht erbarmungslos. Schon um 10 Uhr zeigt das Thermometer 29 Grad. Rund 25 Saisonarbeitskräfte des Weinguts Julius Spital kümmern sich um die Reben. Mit einer Schere oder per Hand entfernen sie Laub und auch Trauben, damit sie im Herbst möglichst viel gesunde Früchte ernten können. Den ganzen Tag sind die rumänischen Männer und Frauen der Sonne ausgesetzt. Die 19-jährige Larissa ist in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Sie ist braun gebrannt, trägt ein weißes Shirt mit dünnen Spaghetti-Trägern. Sonnencreme? Fehlanzeige.
Ihr machen Sonne und Hitze nichts aus. Die Arbeit gefällt ihr, erzählt Larissa. Hautkrebs, UV-Strahlung, wie viele andere in ihrem Team hat sie sich darüber bisher keine Gedanken gemacht. Ihr Arbeitgeber hingegen schon. Das Weingut Julius Spital nimmt das Thema Hautkrebs sehr ernst, so Weinbergmeister Peter Rudloff.
Wir haben jetzt auch seit 2017 haben wir in Gesundheitsmanagement im Betrieb das Ganze auch eingeführt, dass wir Sonnencreme austeilen, dass wir die Leute ein bisschen aufklären, dass wir da aufklären bei den Saisonarbeitskräften. Das ist immer ein bisschen eine gewagte Sache. Also wir versuchen das sehr gut zu vermitteln. Einige nehmen es sehr gut auf, andere hören sich's an, setzen es aber dann nicht wirklich um. Jeder hat ein anderes Empfinden.
Doch vielleicht lassen sich heute noch ein paar mehr Leute für Sonnenschutz sensibilisieren.
Also herzlich willkommen heute zum Gesundheitstag der SVFG. Mein Name ist Meinrad Fuseder. Ich bin gelernter Sicherheitsingenieur und Gesundheitsmanager bei dieser landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.
Fuseder ist spezialisiert auf das Thema Sonnen- und Hitzeschutz und führt in ganz Süddeutschland Gesundheitstage dazu durch. Heute mitten im Weinberg in Unterfranken. Neben Sonnencreme und Sonnenhüten hat er ein Gerät dabei, das den Melaningehalt der Haut misst.
Das Melanin in der Haut ist ja für die Farbpigmentierung zuständig. Je mehr wir Menschen Melanin in der Haut haben, desto dunkler ist der Hauttyp. Es gibt ja 6 verschiedene Hauttypen weltweit. Hauttyp 1 wäre jetzt eher hellhäutig, Sommersprossen, rothaarig oftmals, sehr wenig Melanin. Und Hauttyp 6 wären die dunkelhäutigen Afrikaner, sehr viel Melanin.
Neben dem Hauttyp kann Fuseder so auch die Eigenschutzzeit der Saisonarbeitskräfte feststellen. Also die Zeitspanne, mit der man sich ohne Sonnenschutz in der Sonne aufhalten kann. Und diese Zeit schätzen die meisten viel höher ein, als sie tatsächlich ist. Auch Meinrad Fuseder hat sich früher nicht um seine Haut gesorgt. Der Niederbayer ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und erinnert sich an Arbeiten wie Heu- oder Strohernte.
Da sind wir auch mit kurzen Hosen und oben ohne draußen gewesen, auf dem Acker oder auf der Wiese. Wollten ja auch braun werden, wollten natürlich attraktiv sein, wir jungen Burschen dann. Aber heute kriegen wir halt diese Rechnung vom Hautarzt, ja, weil die Haut vergisst ja nichts.
Und so wurde auch bei Meinrad Fuseder weißer Hautkrebs diagnostiziert. Vor 10 Jahren fiel dem Hautarzt eine Stelle an der rechten Wange auf. Sie musste operiert und entfernt werden.
Und dann habe ich eben das Ergebnis gekriegt vom Labor, ja, Basalzellkarzinom, also weißer Hautkrebs. Und ist natürlich ein Schock. Dann denkt man sich, Mensch, warum gerade ich?
Weißer Hautkrebs ist aber gut behandelbar und streut kaum. Er tritt vor allem an den sogenannten Sonnenterrassen des Körpers auf. Also im Gesicht, an den Ohren oder der unbehaarten Kopfhaut. Hartnäckige, raue Stellen auf der Haut, Rötungen und Verschorfungen können erste Anzeichen sein. Bei Meinrad Fuseder wurde sogar noch eine zweite Stelle an der Wade diagnostiziert. Alle 6 Monate geht er zum Hautarzt. Beim letzten Besuch vor ein paar Wochen keine Auffälligkeiten. Trotzdem.
Man fiebert immer ein bisschen hin und man hat immer ein bisschen Bammel, wenn man einen nächsten Termin hat. Mensch, was kommt auf einen zu? Hoffentlich findet er nichts.
Zurück zum Infostand auf den Weinberg. Larissa lässt ihren Hauttyp bestimmen.
Wir messen Wange links, Wange rechts, Unterarm links, Unterarm rechts, okay?
Das Ergebnis? Larissa hat sehr viel Melanin und ist Hauttyp 4, der mediterrane Hauttyp. Trotzdem beträgt ihre Eigenschutzzeit nur 12 Minuten. So kurz, das hätte sie nicht gedacht. Mit einer Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 kann sie 50 Mal so lange in der Sonne bleiben. In ihrem Fall 10 Stunden. Weinbergmeister Rudloff glaubt schon, dass sich bei manchen etwas ändern wird.
Die Creme wird ausgegeben von uns. Ich hoffe, jetzt wird sie zukünftig noch mehr benutzt. Wir wollen ja schließlich, dass die Leute länger kommen. Also wir wollen gesunde Mitarbeiter haben. Das ist uns schon wichtig.
Bei all den mahnenden Worten an sein Team gibt Rudloff aber auch zu.
Ganz ehrlich, ich schmiere mich dann ab und zu auch erst ein, wenn ich den ersten Sonnenbrand hinter mir habe. Ne?
Auch Larissa will künftig Sonnencreme verwenden. Das Geschenk von der Berufsgenossenschaft, ein Strohhut mit breiter Krempe, setzt sie ebenfalls auf, bevor sie zurück an die Arbeit in den Weinberg geht.
Hinter vorgehaltener Hand klagen viele Landwirte über den Lebensmitteleinzelhandel, der ihnen, sagen die Landwirte, oft nicht die Preise zahlt, die sie brauchen, damit sich ihre Arbeit lohnt. Eine Alternative zum Supermarkt ist für Landwirte wie für Verbraucher der Direktverkauf ab Hof. Über Hofläden, Automaten oder sogar das eigene Restaurant. Letzteres macht auch die Familie Lohr aus dem Kreis Günzburg. Sie betreiben neben ihrem Hof ein kleines Restaurant, alles in Familienhand. Aber lohnt sich das? Rebecca Markthaler.
15 Uhr in der Küche der Bauernfamilie Lohr. Sandra Lohr steht an der Küchentheke und formt Teig zu kleinen Kugeln. Selbstgemachte Semmeln für das eigene Bauernhofrestaurant.
Mir Plätzchen geben bitte, habe ich vergessen.
Noch 2 Stunden, dann kommen hoffentlich die ersten Gäste. Sandra Lohrs Wunsch.
Terrasse voll und innen vielleicht auch noch ein paar, wäre schön, ja. Dann kommt's auch weg.
Mit dem Wetter haben sie schon mal Glück. Bei schönstem Sonnenschein richtet Tochter Antonia auf der Terrasse die Tische her. Auf jeden Tisch stellt sie einen Maßkrug mit Besteck und eine kleine Vase mit Blümchen. Dass sich die Tische nachher aber auch wirklich füllen, ist noch nicht selbstverständlich. Die Gaststätte der Familie liegt etwas abgelegen. An manchen Tagen kommt niemand, erzählt Gastwirt Marcel Lohr.
Wir haben jetzt knapp ein Jahr Stauf. Da ist mal so und mal so. Und bis man eine gewisse Bekanntheit hat und dann auch einen größeren Einzugsbereich hat, dass mehr Gäste kommen, dass sich das rentiert, dauert das mit Sicherheit eine Zeit. Ich sage mal, das können wir vielleicht mal in 2 oder 3 Jahren sagen.
Noch ist das Restaurant nur eine Nebeneinnahme. Marcel Lohr und seine Frau Sandra führen einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Sie bewirtschaften 10 Hektar Land und halten um die 20 Schweine, Rinder und 150 Hühner. Die Tiere liefern das Fleisch und die Eier, die am Wochenende in der eigenen Bauernhofgastronomie auf den Tisch kommen. Außerdem bietet die Familie die Produkte in einem kleinen Hofladen zum Kauf an. Wurstsalat, Bratwürste und einiges mehr. Die Aufzucht der Tiere, die Weiterverarbeitung zur Wurst und der Verkauf über das Restaurant. Alles findet hier auf dem Hof statt.
Wenn man halt die Wertschöpfungskette, sagen wir mal, von der Geburt vom Tier bis zum Endverbraucher eigentlich ausschöpfen wollten. Und da ist halt der Gastronomie, sage ich jetzt mal, am vielseitigsten.
Die Gaststätte öffnen sie aktuell nur an den Wochenenden. Da können auch die 4 gemeinsamen Kinder mithelfen. Damit das Konzept funktioniert, muss die ganze Familie anpacken. Unter der Woche der Hof, am Wochenende das Restaurant, Freizeit gibt's bei den Lohrs aktuell fast keine. 17 Uhr. Es geht gut los. Eine kleine Familie nimmt auf den Bierbänken Platz. Kurz danach kommt eine Gruppe mit 8 Personen. Sandra Lohr wechselt jetzt zwischen Küche und Service hin und her.
Wisst ihr schon, was ihr essen wollt?
Ich nehme einen Wurstsalat.
Wurstsalat?
Ja.
2-mal, okay.
Direktvermarktung von landwirtschaftlichen Produkten, wie hier über die Gastronomie, wird bei Landwirten immer beliebter. Immer mehr Höfe bieten ihre Produkte in eigenen Hofläden oder Automaten an. Das spart Kosten der Zwischenhändler und durch die Veredelung können höhere Preise erzielt werden. Aber wie kommt die direkte Vermarktung bei den Gästen an?
Gut, vor allem Dinge, dass es regional ist.
Finde ich sehr gut, ja, weil man einfach frische Sachen kriegt.
Die Gäste sind zufrieden und Sandra Lohrs Wunsch für den Abend hat sich zumindest zum Teil erfüllt. Die Terrasse ist gut besetzt. Drinnen im Restaurant ist es heute aber leer geblieben. Landwirt Marcel Lohr.
Die Rückmeldung von den Gästen war, es hat geschmeckt. Es hätte durchaus noch ein paar Gäste mehr sein können. Wir hätten schon noch etwas gehabt.
Ein bisschen Essen ist heute doch übrig geblieben. So richtig lohnt sich der Aufwand aktuell noch nicht. Es dauert seine Zeit, bis sich die Bekanntheit erhöht. Aber Marcel Lohr und seine Familie glauben fest an das Konzept.
Das war's für heute mit dem Wichtigsten aus Landwirtschaft und Umwelt für diese Woche. Eva Lell dankt für ihr Interesse.